Wir glauben, dass wir einen Gott haben, der echt ist, der nicht ein Gott aus der Vergangenheit ist, und wir lesen Geschichten über ihn. Und wir glauben auch, dass Gott heute noch spricht durch Impulse, durch deutliche Worte, durch Bilder, durch Visionen. Und als Michael heute auf der Bühne war und gebetet hat, da ging es irgendwie um das Herz oder um irgendwas Weiches. Und da habe ich in diesem Moment ein deutliches Bild von Gott gesehen. Ich habe gesehen, wie jemand auf dem Boden lag und reanimiert wurde. Und er wurde immer wieder reanimiert und reanimiert, aber es kam nichts. Es hat nichts mehr geholfen. Und da habe ich gesehen, wie die Brust aufgeschnitten wird und wie eine Hand ins Herz reingreift. Und weil das Herz hart geworden ist, war dieses Reanimieren von außen nicht mehr möglich. Aber so dieses Hineingreifen der Hand und Reanimation, Massage am Herzen persönlich, dann auf einmal fing das Blut wieder an zu fließen und die Person hat wieder nach Atem gerungen. Und ich habe wahrgenommen, dass Gott sagt, wenn du dein Herz verhärtest, wenn du Dinge zulässt in deinem Herzen und auf Abstand gehst, dann wird es nicht mehr möglich sein, dich zu beleben. Und heute ist eine Einladung an dich, wieder dich zu öffnen, Gott zu erlauben, all das, was verletzt wurde, all das, was dir angetan wurde, nochmal zu ihm zu bringen. Vielleicht hast du schon zigmal gemacht und irgendwie kommt das immer wieder hoch, aber Gott sagt, wenn du dein Herz verhärtest, dann kann er nicht mehr ran. Und heute möchte er an dein Herz und möchte es massieren. Ich weiß, das Bild ist krass, das ist heftig, aber es ist wie so eine letzte Einladung. Hey, komm, das ist heute dein Tag. Oh Mann, deshalb, ich freue mich. Ich glaube, dass Gott uns was zu sagen hat. Ich glaube, dass Dinge passieren müssen. Ich möchte nicht Gottesdienste machen, wo wir schöne Geschichten erzählen und schöne Lieder singen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, wie Menschenleben verändert werden. Das ist der Grund, warum wir hier sind in Nienburg, warum ihr da seid, warum ihr Menschen immer wieder mitbringt oder einladet. Und wenn du heute Gast bist, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier an einem sehr guten Ort. Ja, wie schon gehört, wir beenden heute die Predigtserie Keys to Freedom oder auf Deutsch Schlüssel zur Freiheit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, bei der du den Eindruck hattest, irgendwie hält sie dich fest. Oder ob du dich schon mal in Gedankenkreisläufen wiedergefunden hast, aus denen du irgendwie nicht ausbrichst. Oder noch schlimmer, du bist in irgendeine Beziehung, eine Art von Beziehung hineingeraten, sei es freundschaftlich oder auch mehr, und du merkst, dass du da eigentlich nicht bleiben möchtest und du wünschst dir so sehr, daraus wieder befreit zu werden. Aus diesen Beziehungen, aus diesen Gedanken, aus den Situationen. Wenn du sowas schon mal erlebt hast oder gerade jetzt mittendrin steckst, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Hör dir die letzten 7 Predigten an. Heute Abend noch. Nein, natürlich nicht. Also die meisten der Predigten gibt es hier auf unserer Homepage als Audio. Wenn du das als Video sehen möchtest, kannst du gerne auf die YouTube-Seite von der Elim Hannover gehen und dir die eine oder andere Predigt nochmal nachhören. Wir haben das Ganze begleitet hier als ganze Gemeinde und mit in verschiedenen Gruppen mit einem Arbeitsheft. Das heißt auch Keys to Freedom, Schlüssel zu Freiheit. Und es ist sehr wahrscheinlich und gut möglich, dass du in diesen 7 Wochen mit ein paar Pausen sogar dazwischen wirklich erlebt hast, dass Dinge passiert sind, dass du loslassen konntest, dass du von der einen oder anderen Sache frei geworden bist. Vielleicht bist du auf Menschen zugegangen, hast mit ihnen gesprochen, hast um Vergebung gebeten oder jemand hat dich um Vergebung gebeten und du hast echt Freiheit erlebt, Befreiung von Gedanken, von Dingen, die du vielleicht nicht loslassen konntest. Also ich möchte das jetzt nicht abfragen. Ich gehe einfach davon aus, dass da was passiert ist, weil einfach der Kurs gut war. Ich weiß, dass wir einige Gruppen hatten, also fast alle haben mitgemacht und ich habe immer wieder Gutes gehört. Nun ja, das ist schön. Es ist schön, frei zu werden. Und wahrscheinlich hat es dich auch viel gekostet, diese Schritte zu gehen, Dinge anzugehen, nochmal, oh, manche sagen, in der Vergangenheit wühlt man nicht, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und du hast es aber getan, hast dich dem gestellt und du hast gewonnen. Wow, Hammer. Und ihr merkt schon an meiner Ausdrucksweise, dass ich noch nicht ganz glücklich damit bin. Wisst ihr, es gibt diesen einen Moment, den du dann erlebt hast und vielleicht sogar noch die paar Tage danach oder sogar einige Wochen, Und ich möchte dir jetzt sagen, all dieses Empfinden, das Hochgefühl, das, oh wow, es wird irgendwann vorbei sein. Du wirst dich entweder bald daran gewöhnen oder du wirst merken, dass es gar nicht so leicht ist, in dieser Freiheit zu bleiben. Um ein Bild dafür zu malen, Regierungen, Einrichtungen, Vereine und so weiter arbeiten seit vielen Jahrzehnten daran, wie man Menschen, die aus dem Gefängnis freikommen, auf eine Art und Weise begleiten kann, dass sie nicht wieder im Gefängnis landen. Axel, du müsstest dich wahrscheinlich bestimmt auch damit auskennen. Es ist leider erschreckend, dass die Quote von denen, die aus dem Gefängnis freikommen und wieder im Gefängnis landen, sehr hoch ist. In Deutschland nicht ganz so schlimm, in den USA ist das furchtbar. Da ist quasi dein Schicksal schon vorher vorbestimmt. Deshalb glaube ich, wir können dieses Bild für uns nehmen und übertragen. Ich glaube, dass es das eine ist, von etwas frei zu werden, und das ist anstrengend genug. Nur geht es nicht darum, immer wieder frei zu werden, gefangen genommen zu werden, wieder frei zu werden, wieder zurück, wieder aufstehen, wieder fallen, sondern was wir uns wünschen, was wir dir wünschen, was ich mir wünsche, ist, dass ich ein Leben in Freiheit führen kann, dass ich in Freiheit bleibe, dass ich nicht wieder zurückfalle, nicht jedes Mal zum Gebet ans Kreuz muss, jede Woche, weil ich schon wieder einen schlechten Gedanken hatte irgendwie oder weil ich wieder etwas nicht loswerde. Es geht darum heute, und das ist das Ende der Serie, nicht nur um frei zu werden, sondern auch frei zu bleiben. Und ich habe heute zwei Überschriften, zwei große Parts, die wir durchgehen werden, die mir und dir helfen sollen, die eine gute Orientierung sind, was kann ich tun, um in der Freiheit bleiben zu können, um ein Leben lang frei zu sein. Die erste Überschrift, das erste Bild ist unser Verständnis von Freiheit. Spannend ist, dass wir sehr schnell Dinge nennen können, von denen wir gerne frei werden würden, die wir gerne loslassen würden, die wir gerne nicht mehr machen, wo wir gerne fliehen würden. Das würde in der Regel schnell gehen, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde. Also was will ich nicht mehr? Wovon will ich weg? Wenn wir aber dann weiterreden, dann wird klar, dass ich nicht einfach nur weg von etwas kann, sondern immer dann, wenn ich von etwas weggehe, gehe ich gleichzeitig auf etwas anderes zu. Wir werden ja nicht frei in einen leeren Raum, inhaltslosen, sondern wenn jemand nicht mehr im Gefängnis ist, dann ist er irgendwo anders, hoffentlich. Und dann schafft er es aus der Tür raus und sagt, ja, ich bin jetzt frei. Okay, und jetzt? Und jetzt geht es darum, dieses Leben zu gestalten. Deshalb ist die erste Überschrift weg von, hin zu. Es ist immer ein Weg von und hinzu. Wenn ich immer nur weg von denke, dann bin ich am Weglaufen, dann bin ich am Fliehen. Dann habe ich irgendeine Angst, die mich antreibt, höchstens, und die ist immer wieder mal ein kurzer Motivator, aber nie eine Perspektive. Deswegen, wenn du in den letzten Wochen Dinge loslassen konntest, Gedanken ablegen konntest, wenn du frei werden konntest von Dingen, die du getan hast und nicht mehr tun möchtest, dann geht es heute darum, darüber zu sprechen, wie kann ich das füllen. Machen wir ein paar Beispiele. Wenn du negative Gedanken hast und du sagst, ich will keine negativen Gedanken mehr haben, ich will nicht in diesen Gedankenstrudel, wo ich anfange, mit mir selbst oder mit anderen Menschen zu diskutieren, also ich weiß nicht, dir passiert das wahrscheinlich nie, ne, diese Gespräche im Kopf, ne, und wie du denen zur Rede stellst oder sie, ne, und erklärst, zack, 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 ne, wie du das Gespräch schon im Voraus übst, und dann kommt es wirklich zu diesem Gespräch und du merkst, boah, es läuft irgendwie ganz anders. Wenn du aus, oder andere Gedanken, du merkst, jemand ist an dir vorbeigegangen, hat dich nicht gegrüßt. Boah, es geht los. Wieso nicht? Habe ich ihm etwas getan? Ja, wieso trifft das immer mich? Also es gibt da spannende Geschichten. Was möchte ich sagen? Was kannst du tun, um von negativen Gedanken frei zu werden? Du kannst ja nicht aufhören zu denken, oder? Du brauchst anstelle von negativen Gedanken positive Gedanken. Oder ein noch besseres Beispiel, das ist viel plastischer. Nehmen wir mal an, du hast festgestellt, dass du eine sehr ungesunde und dem Körper schadende Ernährung praktizierst. Und jetzt möchtest du von dieser Ernährung wegkommen. Du kannst ja nicht aufhören zu essen, oder? Sondern du musst anfangen, dich gesund zu ernähren. Es ist also immer ein Weg von und immer ein Hinzu, hin zu etwas Neuem, was Positivem, was das ersetzen soll. Einen leeren Raum, einen frei gewordenen Raum gibt es einfach nicht. Das ist eine Illusion. Ein Leben in völliger Freiheit, wie das manchmal so genannt wird, gibt es nicht. Es gibt immer ein Leben irgendwo. Und wir Christen, wir sind ja ganz hardcore. Wir glauben, dass es nur zwei Welten gibt. Es gibt das Herrschaftsgebiet des Satans und das Herrschaftsgebiet Gottes. Und jetzt können wir diskutieren, bis wir müde werden. Es gibt dazwischen nichts anderes. Ja, aber es gibt auch neutrale Gebiete. Ich habe mit dem Satan nichts am Hut, aber Gott ist auch nicht so meins. Also wir verstehen das ein bisschen anders. Unser Weltbild ist eng, würde man heute sagen. Wir glauben, dass du immer unter einer Herrschaft bist. Du musst dich nur entscheiden, welche ist das. Und das ist nicht eine Wahl zwischen dem einen Übel und dem anderen, sondern wir glauben, dass wenn du dich für die Herrschaft Jesu entscheidest, wenn du in seinem Herrschaftsgebiet lebst, dass es das Beste ist, was dir passieren kann, weil der Herrscher alles für dich getan hat. Wir haben das heute von Karin gehört, so richtig plastisch. Ich weiß nicht, wer den Film noch nicht gesehen hat, dann wehrt er sich einfach dagegen oder sie. Aber wer den Film gesehen hat, das ist schon krass. Er hat alles erduldet, weil er uns liebt, Jesus. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Damit wir in sein Herrschaftsgebiet wechseln wollen, wenn wir denn möchten. Noch ein Beispiel aus der Bibel, das wird verdeutlichen. Ich nutze dieses Beispiel gerne, mag sein, dass ich das vielleicht in einer Predigt schon mal hatte. Schaut mal, da gab es so eine Großfamilie, um die 70 Personen, die sind nach Ägypten gezogen, weil es da eine schwierige Zeit gab. Und die haben sich in Ägypten innerhalb von 4 Jahrhunderten richtig vermehrt, ist ein Millionenvolk geworden. Leider wurden sie versklavt, man hat schnell entdeckt, boah, die sind, wenn wir sie nicht zähmen, werden sie uns überlegen sein. Die mussten hart arbeiten, die hatten ein richtig schlechtes Leben. Und dann hat sich Gott eingemischt und sagte, ey, das geht nicht. Leute, ich mache alles dafür, er hatte seine Finger mit im Spiel, dass dieses Millionenvolk fliehen konnte aus Ägypten. Das war das Volk Israel, werdet ihr euch wahrscheinlich schon denken oder wissen. Und tatsächlich haben sie es geschafft, aus dem Land Ägypten zu fliehen. Und jetzt könnte man meinen, ja, super, die sind frei. Ägypten liegt hinter ihnen, sie sind jetzt in der Freiheit, in der Wüste. Und schnell haben sie den Knoblauch, den sie vermisst haben, und das Fleisch und all diese Dinge. Und dann geht's los, und wo sind wir hier denn gelandet, und sollen wir denn hier sterben, wieso hast du uns da raus? Und schon wird das Gefängnis wieder schmackhaft. Und schaut mal, Gott wusste das natürlich. Und er hat sie herausgeführt, nicht einfach nur aus der Gefangenschaft, sondern er hat ihnen das Ziel gezeigt. Er sagt, da gibt es ein Land, das möchte ich euch schenken. Das habe ich für euch vorbereitet. Es war ein Weg von hinzu. Es war nicht einfach nur weg aus Ägypten und jetzt leben wir in der Wüste irgendwie. Hauptsache nicht mehr gefangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du brauchst immer eine Perspektive in deinem Leben, wenn du etwas loswerden willst. Und jetzt kommt das Interessante. Gott hat von Anfang an angekündigt, wie das laufen wird, wenn er ihnen dieses neue Land schenkt. Und hier ist ein Prinzip, das ich heute ins Zentrum stellen möchte, wenn wir darüber sprechen, ein Leben in Freiheit zu führen. In 2. Mose 23, Verse 27 bis 30 heißt es, also Gott erklärt, wie das laufen soll später. Den Völkern, zu denen ihr kommt, werde ich Angst und Schrecken einjagen. Aus lauter Verwirrung werden eure Feinde Hals über Kopf vor euch fliehen. Wow, cool, oder? Die Israeliten kommen in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Straßen sind aus Gold, Tore aus Perlen, also gefühlt, ne, so. Und die Feinde fliehen vor ihnen. Sie machen einen Schritt auf sie zu und alle hauen ab. Und die, haha, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr solche Geschichten lest. Im Jahr 92 sind wir mit unserer Familie aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gezogen. Und wir waren dort immer die Nazis, die Faschisten. Für uns war klar, wir kommen nach Hause. Mein Papa hat mich so damit geprägt, sagte, Albert, wir ziehen nach Hause. Das ist unsere Heimat, das ist unser Land. Und dann, um mir das schmackhaft zu machen, hat er für mich Gedichte geschrieben, wie das Leben in Deutschland ist. Ich war 10 damals. Und ich habe diese Gedichte gelernt und aufgesagt und dann ging es so in die Richtung, boah, und ich werde durch die Straßen laufen und meine Taschen werden voll von Süßigkeiten sein. Ne? Und jeden Tag ist Kirmes oder wie sagt man hier, Kerb, Stadtfest, wie auch immer. Ja, Riesenrad und die ganzen Geräte. Und ich dachte echt, boah, Deutschland ist das Paradies. War es auch, also als wir nach Deutschland kamen, wir haben eine Woche in so einem Übergangswohnheim gelebt und alle Verwandten, die wir hatten, sie kamen mit Körben voller Obst, Süßigkeiten, Bananen haben uns nicht so geschmeckt, die waren irgendwie komisch, wir hatten keine Bananen dort. Auf jeden Fall, ich glaube, sie haben sich das so vorgestellt, das Volk Israel, boah, wir werden da rein und zack, ist alles fertig. Und jetzt kommt, und Gott weiß das und bereitet sie darauf vor, ab Vers 29, er sagt, ich werde sie nicht alle auf einmal vertreiben, sonst ist das Land menschenleer und öde. Und die wilden Tiere vermehren sich so sehr, dass sie euch schaden werden. Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben, bis euer Volk so groß geworden ist, dass ihr ganz Kanaan in Besitz nehmen könnt. Gott sagt, ein leerer Raum, eine Freiheit ohne Grenzen, die nicht belegt ist, die nicht besetzt ist, die nicht gefüllt ist, führt schließlich wiederum dazu, dass es dir schadet. Wenn wir also heute darüber sprechen, dass wir frei sein wollen, dann müssen wir darüber sprechen, dass wir diesen Raum, der geschaffen wurde, mit neuen Dingen füllen. Negative Gedanken werden ersetzt durch positive. Schlechtes Verhalten, schädigendes Verhalten, verletzendes Verhalten soll ersetzt werden durch gutes Verhalten, durch heilsames Verhalten. All diese Dinge. Wir können nicht sagen, ich hör auf. Ich habe gehört, dass wenn Raucher mit dem Rauchen aufhören, dass sie oft anfangen, irgendwelche Hustenbonbons zu essen, so als Ersatz. Und dann ziehen sie das 2 Wochen durch und sie merken, dass es doch kein Ersatz und dann wollen sie doch wieder zum Rauchen greifen. Ich kenne mich nicht aus. Meine letzte Zigarette hatte ich mit 14. Da hat mich mein Papa erwischt. Davor hatte ich 4 Jahre lang nicht geraucht. Vor der Ausreise nach Deutschland hat er mich das erste Mal erwischt. Und dann durfte ich am Stück ein ganzes Päckchen rauchen mit 9 und er fragte mich dann, ob ich jetzt genug habe. Andere Erziehungsmethoden. Wie komme ich jetzt überhaupt drauf? Auf jeden Fall glaube ich, dass wir keinen leeren Raum haben können in unserem Leben. Wir haben immer Sehnsucht danach, irgendwas zu haben, das diesen Raum füllt. Und ich lade dich heute dazu ein, wir werden auch gleich dazu kommen, diesen Raum mit guten Dingen zu füllen. Gleichzeitig soll das, was ich jetzt gelesen habe, eine Ermutigung für dich sein. Wenn du also auf dem Weg bist, Dinge loszulassen, frei zu werden von Dingen, und das passiert nicht über Nacht, Gott sagt, es ist okay. Ich werde nach und nach die Feinde vertreiben, sagt er. Bist du, Volk Israel, in der Lage bist, nach und nach dieses Land zu besiedeln, zu bebauen, zu bewirtschaften. Wenn Gott mit dir auf dem Weg ist und dich dabei unterstützt, dein Verhalten zu ändern, Dinge abzugeben, zur Seite zu legen und es klappt nicht auf Anhieb, sei gnädig mit dir. Versuch es noch einmal. Steh wieder auf. Mach es noch einmal. Sei noch mal gnädig mit dir. Weiß nicht, ich hatte mal so einen Moment in meinem Leben, da war ich 25, davor dachte ich, ich bin echt ein Glücksfall für meine Frau. Und dann habe ich so durch ein paar Predigten, wurde mir so der Spiegel vorgehalten, boah, ich habe mich so schlecht gefühlt. Dachte, ich bin ein Versager. Ich habe als Mann versagt, als Vater versagt. Ich habe überhaupt keine Lust auf meine Kinder. Ich arbeite von morgens bis abends. Vorher dachte ich, sollen sie doch froh sein. 5.000 netto für einen 23-Jährigen ist doch super. Was will sie doch mehr? Ein Haus haben wir gekauft. Und irgendwann ist mir einfach klar geworden, dass ich die Prioritäten falsch gesetzt habe. Und ich wollte von heute auf morgen mich ändern. Wow, ganz viel Zeit mit den Kindern verbringen. Und ich habe mir das schon alles vorgenommen. Oh, und jeden Tag jetzt 2 Stunden. Und ich habe dann gemerkt, boah, das schaffe ich nicht. Ich brauche meine Zeit. Ich sage, Gott, kannst du mir irgendwie helfen? Ich verstehe das jetzt, aber ich habe immer noch keine Lust auf 3 Kinder auf einmal und mit ihnen zu spielen und so. Ich bin müde. Und ich kann mich erinnern an diesen Tag, ich komme nach Hause und dachte, wie mache ich das denn jetzt? Ich mache die Tür auf und mir rennen die Kinder entgegen, springen mich an und sagen, Papa, schön, dass du da bist. Und schon musste ich gar nicht mehr überlegen. Das hat Gott einfach gemacht. Das hat aber seine Zeit gebraucht. Nach und nach habe ich angefangen, Dinge zu ändern in meiner Haltung, meiner Wortwahl gegenüber meiner Frau, meiner Familie. Ich bin ein paar Stockwerke runtergekommen, dachte, habe verstanden, dass Einkommen nicht alles ist, dass Zeit auch ganz gut ist. Aber es hat Zeit gebraucht und ich möchte dich heute einfach ermutigen. Also das muss ja bei dir nicht so schlimm sein, wie es bei mir gewesen ist. Aber wenn du auf dem Weg bist, frei zu werden von Dingen und du hast noch nicht alles gleich, es ist okay. Gott ist mit dir, er geht nach und nach, beseitigt er mit dir diese Dinge. Rom wurde auch nicht über Nacht gebaut oder an einem Tag, sagt man. Okay, ich glaube, das ist jetzt angekommen. Wenn wir frei werden wollen und in Freiheit leben, geht es nicht nur darum, Dinge wegzulassen, verlassen, sondern auch auf Dinge zuzugehen und den Raum mit anderen Dingen zu füllen. Gut, jetzt könnten wir eine Riesenpredigt machen und all die Dinge aufzählen, die du tun sollst. Dann wären wir so ein Verein mit ratgebenden Schwerpunkten und leicht christlich angehaucht. Darum geht es nicht. Also ich glaube, dass wir alle erwachsene Menschen sind und dass jeder ungefähr mehr oder weniger weiß, wo er steckt. Was ich dir heute aber ans Herz legen möchte, und du wirst gleich sagen, ach komm, erzähl was Neues, das ist so einfach und doch macht es irgendwie die Sache so schwer. Ich merke, dass es bei mir immer wieder an diesen einfachsten Dingen scheitert, weil der Alltag dazwischen kommt. Ich möchte dich heute auf eine Basis einladen, dieses neue Leben in Freiheit zu gestalten. Und diese Basis, ich habe das heute Morgen erst richtig gemerkt, dass die Überschrift ein bisschen unglücklich ist. Sie heißt die 3G-Basis. Weil ich dachte, oh nein, Albert, 3G, das ist überhaupt nicht positiv. Ja, übrigens, das ist ganz schlimm, ne, was man mit Worten tun kann. Schaut mal, 3G-Regel klingt ja eigentlich als etwas Positives. Wenn aber in einem Restaurant die 3G-Regel angewandt wird, dann müsste sie eigentlich heißen, ein Eingangsverbot für Ungeimpfte. Aber wir nennen das 3G-Regel und schon wird das viel schöner, viel angenehmer. Ich meine heute nicht diese 3G, okay? Und vielleicht ist es auch so gut, dass ich das so unüberlegt genannt habe. Natürlich geht es um andere Gs. Und diese Basis, ihr werdet merken, das ist so einfach und so leicht. Und ich lade dich einfach dazu ein, heute dich auf dieses Einfache nochmal einzulassen. Und nicht zu sagen, ach, das ist ja alles Kiki, das ist gar nichts. Pastor, komm, wir brauchen tiefer, wir brauchen Schwarzbrot und so. Lass uns mal drüber reden. Zwei Dinge, zwei Aussagen von Jesus sind die Basis für diese 3G-Basis. Der erste Satz ist, den Jesus gesagt hat, als er verstanden hat, er muss sich jetzt verabschieden von seinen Jüngern. Es dauert nicht mehr lang, er wird gefangen genommen werden, er wird getötet werden und er muss ihnen etwas sagen. In Johannes Kapitel 14, Vers 18 sagt Jesus in etwa Folgendes: Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch wieder. Und Jesus meinte damit nicht diese paar Tage nach seiner Auferstehung, sondern er hat ihnen zugesagt, was auch immer im Leben sein wird, später ihr, die Generation nach euch, ich verspreche euch, ich werde bei euch sein. Es wird für euch wichtig sein, um ein Leben so zu führen, wie ich es für euch vorgesehen habe. Ein Leben, das euch glücklich macht. Ich werde bei euch sein. Und die zweite Aussage, die er getan hat, ist, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und damit ergänzte er das und sagte so viel in etwa, ja, aber es geht nicht nur um dich und mich, sondern das, was ich zu sagen habe, das, was ich euch wünsche, geht nur im Miteinander, in Gemeinschaft, indem ihr gemeinsam unterwegs seid. Und wisst ihr, ich habe so den Eindruck, dass wir in eine Zeit angekommen sind, wo dieses Persönliche mit Gott über alles gestellt wird. Ich und mein Jesus. Und ich hatte eine stille Zeit. Boah, ich hatte so eine tiefe Begegnung mit Jesus, aber auf die Gemeinde habe ich keine Lust. Ne? Ist euch eigentlich klar, dass im ganzen Alten Testament nie die Rede von einem einzelnen Gläubigen ist? Gott hat sich nie darüber geäußert, dass er eine persönliche Beziehung zu jemandem haben wollte. Es ging immer im Kollektiv, immer im Miteinander. Ja, im Neuen Testament kann man das ein bisschen anders interpretieren, aber wenn du dieses Persönliche über alles stellst und dieses Persönliche nur beim Persönlichen bleibt und du keine Gemeinschaft mit diesen anderen haben möchtest, mit diesen komischen Christen auch, dann glaube ich nicht an deine Gemeinschaft mit Jesus. Es gibt auch diesen komischen Satz, ja, mit Gott habe ich keine Probleme, aber mit seinem Bodenpersonal. Ich glaube, dass diese beiden Sätze es sehr gut zusammenfassen und lasst uns im Schnelldurchlauf diese 3G-Regeln mal entfalten. Das erste G, ihr werdet es schon ahnen, ist Gebet. Und heute geht es nicht darum, dass wir jetzt beten lernen. Das, was ich jetzt zu sagen habe, das ist so einfach und doch so kompliziert, habe ich manchmal den Eindruck. Immer wieder höre ich, wie Menschen sagen, boah, ich kann nicht beten. Und dann sage ich, wie kommst du drauf? Erzähl mal. Ja, sagt er oder sie, ja, wenn ich höre, wie der oder wie die betet, boah, das kann ich nicht. Und was meint er oder sie? Folgendermaßen ungefähr die Gebete, die so schwer sind, die keiner kann. Schöpfer des Himmels und der Erde, der du da thronst über den Wolken, ich komme jetzt voller Demut zu dir. Und ich stelle mir vor, wie er sagt, ich weiß. Ich könnte jetzt, ne, der du da geboren wurdest von der Jungfrau Maria und all wisst ihr, ich habe nichts dagegen, gegen diese schönen Gebete, aber ich habe den Eindruck, dass wir verlernt haben, einfach zu sein, so wie wir sind, so wie wir miteinander reden würden. Ich würde ja auch nicht zu Karin kommen und sagen, Karin, du Leiterin des Welcome Teams und du die Frau von Axel, die du hier Mitglied bist seit 44 Jahren, ich grüße dich. Mache ich doch auch nicht, oder? Bitte? Ja. Und Michael, der du da sitzt in der drittletzten Reihe. Ja. Der Prediger Smith Wigglesworth sagte mal, ich bete selten eine Stunde lang, aber es vergeht kaum eine Stunde, in der ich nicht bete. Das ist mir sympathisch. Wisst ihr, wir müssen uns nicht quälen im Gespräch. Boah, hab ein Treffen mit Gott, ich habe halbe Stunde. Weil unter einer halben Stunde bin ich ja kein so richtiger Christ. Weil andere haben erzählt, boah, sie erleben da so eine Begegnung mit Jesus. Und bei mir klappt das irgendwie nicht. Und wisst ihr, ich habe mich jahrelang dafür verurteilt, dass ich das nicht schaffe, eine Stunde zu beten, weil mir langweilig wird. Ja, du hörst Jesus nicht richtig. Ich lade uns dazu ein, Gebet wieder einfach zu machen, in unseren Alltag einzubauen, in jeder möglichen Situation, Herausforderung, vor jedem Gespräch einfach zu sagen, Gott, hilf mir. Gott, bist du da? Auf dieser Basis durch das Leben zu gehen. Ich habe nach einem guten Bild dafür gesucht. Wie kann ich das beschreiben, ohne euch das Gefühl zu geben, boah, also dieser Pastor, der will, dass alles abflacht bei uns. Das geht ja gar nicht mehr tief. Nur ein paar Mal, Herr, hilf mir am Tag oder wie. Schaut mal, wenn ich nachts wach werde, weiß nicht, wie es euch geht, ist das Erste, was ich tue, automatisch, mein linker Arm geht hoch und greift, ob meine Frau da ist. Warum ich das mache, ich weiß es nicht. Mir geht es irgendwie gut damit zu wissen, dass sie da ist. Und das tut mir, es reicht mir schon. Und egal welcher Albtraum das war oder sonst irgendwie, es ist einfach schön zu wissen, Tanja ist da. Wenn, ja, jede zweite, jede dritte Nacht würde ich sagen, höre ich, wie Tanja zu mir immer wieder sagt, kannst du mich umarmen? Und dann drehe ich mich um, lege meinen Arm um sie. Das ging jahrelang so und dann hat sie mir eines Tages verraten, ja, manchmal will ich schon, dass du mich umarmst, aber öfters ist es so, wenn du auf dem Rücken liegst, schnarchst du. Und wenn du dich dann umdrehst und mich umarmst, dann hörst du auf zu schnarchen. Ich so, okay, ich dachte, meine Nähe, sie... Okay. Also ich glaube, dass diese kurzen Gebete immer wieder mal so, hey Gott, bist du da? Gott, hilf mir. Ich brauche dich jetzt. Ne? Mir geht's, ne? Dass das einfach hilft, um zu wissen, ich gehe nicht alleine durchs Leben. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht weise alleine zurück, ich bin bei euch. Und diese kurzen Gebete, immer wieder über den Tag verteilt, sie helfen mir zu greifen, zu verstehen, Gott ist an meiner Seite. Das ist eins, erstes G. Zweites G, dreimal dürft ihr raten, Gottes Wort. Also erstes G war Gebet, zweites G war Gottes Wort. Und auch hier, ich weiß nicht, wie es euch geht, wer von euch regelmäßig jeden Tag 4 Kapitel liest? Und wenn nicht, ich weiß nicht, ob euer Zustand so gut ist, ne? Und wie sieht Gott das überhaupt? Und in der Bibel steht ja, dass dieses Buch des Gesetzes Tag und Nacht nicht. Ne? Ich habe auch hier manchmal das Gefühl, dass wir wieder einfacher werden müssen. Dass lieber jeden Tag ein Bibelvers, und du wirst merken, es wird immer wieder diese Tage geben, wo du einfach weiterlesen möchtest und wo du nicht nur Zeit dafür hast, sondern auch offen bist und dich das auf einmal anspricht und dieses Wort tief in dein Herz fällt. Denn im Wort Gottes finden wir Anweisungen und Ratschläge für ein gutes, für ein gelingendes Leben. Geschichten, die einer Situation, die wir haben, ähneln. Und wir können sagen, hey, guck mal, wie er da gehandelt hat. Wir finden da Aussagen, die hineinsprechen in unsere Situation, auch wenn es um irgendwas anderes geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer wieder diesen einen Bibelvers, wo ich denke, ich habe ihn noch nie so gelesen, aber er passt aktuell so gut. Und die Bibel hilft in Entscheidungssituationen. Ich lade dich dazu ein, dich dafür zu entscheiden, jeden Tag ein bisschen. Es muss nicht gleich ein Bibelstudium sein, nicht gleich eine Stunde mit Querverweisen und tiefer gehen und den Pastor anrufen und fragen, wie stehst du dazu, sondern einfach nur regelmäßig, immer wieder lesen. Ich merke, wie sehr es mir aktuell fehlt, dass durch meinen Alltag mir das abhandengekommen ist, dieses unabdingbare, dieses bedingungslose tägliche in der Bibel sein. Wenn ich heute meine Bibel öffne, und zum Glück habe ich früher sehr viel markiert, geschrieben, Querverweise gemacht, dass ich manchmal sage, wow, war ich das? Und ich wünsche mir das wieder zurück, dass es eine tägliche Normalität wird, in der Bibel zu sein, dass mir etwas fehlt, wie das Atmen, wenn ich die Bibel nicht geöffnet habe und wenn es nur ein paar Verse waren. In Johannes 8, 31 bis 32 sagt Jesus, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, werdet ihr wirklich meine Jünger sein. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Schlüssel zur Freiheit, frei werden, in der Freiheit bleiben. Ich will dich dazu ermutigen, dich auf das einzulassen, was Jesus sagt. Und damit du dich darauf einlassen kannst, musst du halt wissen, was er sagt. Wir sagen als Christen oft, ja, der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Ja, kann er, wenn du aber schon mal was gelesen hast, weil wie soll er dich an etwas erinnern, was du noch nie gelesen hast? Ne? Deswegen lasst uns 2G schon mal leben. Und jetzt kommt drittes G und auch hier dürft ihr einmal raten, das dritte G ist Gemeinschaft. Und jetzt kann gerne die Band mich unterstützen, dass es jetzt so bewegend wird. Und alleine auf der Bühne kommt schon, das ist nicht so schön. Aber gemeinsam. Ja, und wenn jetzt gleich das Klavier spielt und ihr werdet merken, dass auf einmal Gottes Hand reinkommt und Massage macht. Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Zum Thema Gemeinschaft. Wir können Seminare darüber halten. Ich will nur was dazu sagen, was Einsamkeit macht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, jetzt im Raum sind so 30 Personen. Du kannst mitten in so einem Raum sein, umgeben von 30 Personen oder wie bei uns in Hannover, umgeben von 250 bis 300 Personen und kannst doch einsam sein. Weil du diesen Schritt nicht tust, nicht diesen Nächsten und sagst, es geht nicht nur um ein frontales Beschalltwerden im Gottesdienst, sondern ich will mein Leben mit jemandem teilen. Ich will darüber reden, wie sie durchs Leben kommen. Ich will wissen, es ist jemand da, der weiß, wenn es mir nicht so gut geht, der für mich betet oder den oder sie ich anrufen kann. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du es noch nicht tust, schließ dich irgendeiner Gemeinschaft an, einer Kleingruppe oder einem Team, geh auf jemanden zu und sag, ich will dabei sein. Ich will nicht mehr einsam. Zwei Überschriften Ich lese einfach vor, was ich mir rausgeschrieben habe. Mich hat das schon bewegt. Die erste Überschrift lautet: Einsamkeit verursacht seelischen und körperlichen Stress. Ja, wie? Die Menschen verursachen doch Stress. Und Arbeit und Kollegen und andere Christen. Nein, Einsamkeit verursacht viel seelischen, körperlichen Stress. Dabei entsteht häufig ein Teufelskreis. Betroffene schämen sich für ihre fehlenden sozialen Kontakte und ziehen sich noch mehr von anderen Menschen zurück. Das führt wieder zu einem hohen Leistungsdruck und wirkt sich negativ auf die Lebensqualität aus. Unterschiedliche Studien haben inzwischen in diesem Zusammenhang von Einsamkeit den Zusammenhang von Einsamkeit und Depression nachgewiesen. Ich habe jetzt bewusst keinen Bibelvers. Das ist so ein weltliches Ding da, was ich gerade lese. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das irgendwie bei uns mehr zieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Dalai Lama hat mal gesagt: Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Nein, das steht in der Bibel. Aber wenn ich sage Dalai Lama, irgendwie kommt das viel besser an, zumindest mal bei vielen Menschen. Schaut mal, diese Dinge sind aus der Bibel entnommen. Ich lese euch noch eine Sache vor und dann gehen wir schon fast ins Gebet. Menschen ohne soziale Kontakte achten weniger auf sich. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass Menschen in Beziehungen oder festen Gruppengefügen verantwortungsvoller mit sich selbst und mit anderen umgehen. Ich glaube nicht an ein erfülltes Leben als Christ ohne Gemeinschaft. Das ist nicht möglich. Und ich lade dich heute dazu ein, dich dafür zu öffnen, anderen Menschen eine Chance zu geben und dir eine Chance zu geben. Auf echte Gemeinschaft, wirklich. Auf ein offenes Miteinander. Nicht auf ein, wir treffen uns und jeder macht ein schönes Gesicht und redet ein paar fromme Bibelverse, sondern wirklich offens. Und wenn es dir gut geht, redest du darüber, dass es dir gut geht. Und wieso? Und wenn es dir nicht gut geht, redest du darüber. Ich habe von einigen von euch gehört, dass es in den Gruppen bei uns so läuft. Ich bin schon sehr dankbar, dass es sehr offen ist, sehr persönlich, dass Menschen sich öffnen, dass sie das erleben. Und ich bete, dass das Kreise zieht, dass es immer mehr Menschen da hineinzieht. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen und beten, dann denke an die folgenden Dinge. Wir fassen kurz nochmal zusammen. Es geht bei einem Leben in Freiheit nicht darum, von etwas wegzulaufen und etwas zu lassen, sondern nicht nur darum, sondern auch darum, diesen Raum zu füllen mit anderen Dingen, mit guten Dingen, mit göttlichen Dingen, mit Dingen, die Jesus gesagt hat. Und wenn wir das tun wollen, hilft unsere 3G-Basis sehr gut dabei. Wir wollen auf Jesus hören, wir wollen mit ihm reden und wir wollen miteinander das Leben teilen. Ich lade dich jetzt dazu ein, die Augen zu schließen. Ich würde gerne einfach beten und sprich einfach das aus, was dich gerade bewegt. Was spricht dich an? Wo bist du in diesem Moment? Geht es um Gebet? Geht es um Gottes Wort bei dir? Oder geht es um Gemeinschaft? Oder vielleicht um alles auf einmal? Und ich bitte dich auch jetzt schon, wenn du sagst, ja, ich muss da Schritte gehen, ich will mich da ändern, ich will hier Dinge loslassen, ich will auf diese Dinge zugehen, bitte sei gnädig mit dir, lass dir Zeit, nach und nach, Schritt für Schritt. Bitte geh heute nicht nach Hause mit dem Gedanken, ab heute höre ich mit allem auf und ich mache nie wieder diese Sachen und ich lasse das sein und das sein und das sein. Bitte schaffe nicht dieses Vakuum, das erst noch gefüllt werden muss, sondern geh Schritt für Schritt mit Jesus. Jesus, ich bete für jeden, der heute hier ist und für jede. Danke, dass du uns siehst, danke, dass du uns kennst und danke, dass wir dieses Herz haben, dass du massierst, dass du immer wieder weich machst, wenn das hart geworden ist. Danke, Jesus. Danke, dass du es hörst. Danke, dass du es siehst. Danke, dass das Herz schlägt. Danke, dass Leben in uns ist. Und dass du dieses Leben gibst in Überfluss. Ich bete für jeden, für jede, der jetzt sich auf den Weg macht, Dinge loszulassen und neue Dinge einzustudieren, das Leben mit neuen Dingen zu füllen, dass du das segnest. Danke dir, Jesus, dass du hilfst. Danke, dass du uns zur Seite stehst und dass du uns dabei nicht alleine lässt. Amen.